ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Lobpreis. Es hat mir gut getan. Und ich denke uns allen auch. Amen. Wie einige von euch wissen, ich bin seit fast 4 Wochen erkältet. Das geht mir schon viel besser. Aber ich bin so dankbar, dass ich heute da sein darf bei euch. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt wegen diesem Thema, wahrer Lobpreis, gibt es das her, was ich euch mitgeben möchte? Und ja, worauf kommt es an beim wahren Lobpreis? Was macht die Anbetung aus? Was ist das Wichtigste, wenn es um Anbetung geht? Nun, Jesus ist einmal einer Frau begegnet am Jakobsbrunnen und diese Frau hat ihn gefragt, wo man dann Gott am besten anbeten würde. Und Jesus hat ein wenig ausgeholt, es war ja im Land der Samariter, nicht von Judäa, und er hat hier dann eben erklärt, worauf es ankommt, nämlich, dass man Gott dort anbeten soll, wo Gott eben auch wirklich ist. Und das steht übrigens im 4. Johannes, also im Johannesevangelium, im 4. Kapitel, Vers 16 bis 24. Und ich möchte euch das vorlesen, weil das so gut tut. Er sagte zu ihr, geh und rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau entgegnete ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, zu Recht hast du gesagt, einen Mann habe ich nicht, denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Das heißt, Jesus konfrontiert diese Frau mit ihrer Alltagssituation. Die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben uns auf dem Berg gebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll. Das heißt, sie kommt jetzt mit einer theologischen Frage, wo ist es richtig, oder? Ist es richtig, in der katholischen Kirche anzubeten oder in der reformierten oder in Rom oder am Zürich oder wo auch immer? Was sagt Jesus dazu? Jesus sagt zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem zum Vater beten. Ihr betet zu dem, was ihr nicht kennt. Wir beten zu dem, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist jetzt da, in der die wahren Anbeter in Geist und Wahrheit zum Vater beten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die auf diese Weise zu ihm beten. Gott ist Geist und die zu ihm beten müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Worauf kommt es also an in der Anbetung? Nicht an welchem Ort das stattfindet, sondern dass der Geist und die Wahrheit in uns wohnt. Es ist also nicht einfach nur das Singen. Es ist auch nicht das Singen, wenn es um Gottes Texte geht. Anbetung hat eine viel tiefere Dimension. Wenn der Geist von die Menschen erfüllt, dann ist es ganz unwichtig, was die Welt über dich und über mich sagt. Wenn der Geist in uns wohnt, geht es ganz alleine um Gott. Nicht wie wir uns benehmen und wie wir angezogen sind, welchen Text wir singen und welche Melodie, sondern ganz allein, dass Gott in uns wohnt. Und durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, verstehen wir immer besser, wer Gott ist. Gott ist Geist. Aber als Geist deckt er natürlich auch Fehler auf. Als Geist gibt er aber auch Anweisung für unser Leben. Als Geist macht er uns aufmerksam auf gewisse Dinge Und durch den Heiligen Geist sind wir mit Gott per Du. Hast du das schon erlebt? Mit Gott per Du sein? Mit Daddy sagen, was los ist, wie ich mich fühle? Und nicht etwas Frommes daher plappern, sondern zu sagen, es stinkt mir. Oder so wie eine Frau im Alpha Life letzthin sagte, Gott ist ein heiße Socke. Das darf man fast nicht sagen, oder? So anständigerweise. Aber das hat ihr so in ihrem Herzen gewankt. Ich liebe diesen Gott so sehr, das ist so heiß, ist so toll. Einen solchen Freund sollte man haben, oder? Der Heilige Geist ist ein Geschenk, um das man bitten darf und der in uns wohnt. Er ist gleichzeitig das Größte, das in uns wohnt, das Heiligste, das in uns wohnt und gleichzeitig das Nächste. Eben ein Vater. Und als Vater macht er sinnvollerweise zwei Dinge, nämlich ein guter Vater ermutigt seine Kinder und ermahnt sie zwischendurch, wenn es notwendig ist. Und genauso ist Gott auch mit uns. Er ermutigt uns und manchmal ermahnt er uns auch. Das Beste, das ich tun kann vor Gott, ist, dass ich wahrhaftig bin mit meinem ganzen Leben. Denn ich kann vor ihm kein Theater spielen, weil er kennt mich sowieso. Und da nützen auch viele fromme Worte nichts. Und da nützt es nichts, wenn ich mich rausschwatzen will, sondern da hilft nur eines, ganz ehrlich zu sein. Zu sagen, Herr, so fühle ich, so bin ich, so denke ich. Hier ist meine Angst, hier ist meine Furcht. Ehrlichkeit zahlt sich aus. Im Reich Gottes, ich habe das schon als junger Mann entdeckt, gibt es nur einen einzigen Trick, um Gott wohlgefällig zu stimmen. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Das ist der einzige Trick, der funktioniert. Weil dann Gott auch auf unsere Ehrlichkeit eingehen kann. Und so hilft er uns zurecht. Gott, sieh mich an, so wie ich bin. So, wie ich bin. Mit aller Furcht, mit allem Makel, mit aller Faulheit, mit aller Unpünktlichkeit, mit allem Unvermögen, mit allem drum und dran. Und Jesus spricht, dass er in mein Leben hineinkommen will und diese Punkte zum Leben erwecken will, dass es gut kommt. Es geht um mein Leben und darum, dass mein Leben gelingt und Gott möchte der Mittelpunkt sein. Es ist ja bald Weihnacht und in der Bibel habe ich jemanden gefunden, der hat mich begeistert in seiner Aufrichtigkeit, in seiner Heiligkeit und seiner Art, wie er sich Gott hingegeben hat. Es geht um Maria in Lukas 1, 46-49. Da steht, und Maria sprach, meine Seele erhebe den Herrn und mein Geist freut sich, Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Mich hat begeistert, in welcher krampflosen Art Maria diese Worte über ihr Herz bringt, über ihre Lippen bringt. Es zeigt etwas von einer göttlichen Grundeinstellung, die Maria mit sich gebracht hat. Nicht ich, sondern er. Nicht mein Recht und mein Ansehen, sondern Gott soll verherrlicht werden. Ehrlichkeit vor Gott. Auch in dem Augenblick, als das Unmögliche geschah, die Schwangerschaft durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Alle haben mit Finger auf sie gezeigt. Die da. Und da nützen alle Erklärungen nichts. Gell? Dann nützen alle Erklärungen nichts. Es ist einfach, der Verruf ist da. Und auszuharren, wenn geschwatzt wird, wenn getratscht wird, wenn schlecht geredet wird, wenn auf Finger oder mit Fingern auf dich gezeichnet wird, und das im Herzen zu behalten, was der Heilige Geist dir geschenkt hat. Freude behalten. Nicht im Mainstream laufen. Meine Seele erhebe den Herrn und mein Geist freut sich in Gottes meines Heilandes. Wenn wir die ganze Weihnachtsgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass es nicht nur eine dramatische Situation war für einen Augenblick, sondern eigentlich eine dramatische Geschichte. Verliebt, noch nicht verheiratet, schwanger, aber keinen rechtmäßigen Mann, im 9. Monat noch eine anstrengende Reise, Geburt in einem Stall, keine Großeltern, die da sind, nur ein paar schmutzige Hirten, die auf Besuch kommen. Einige Tage später, so drei komische Könige, die dann wieder abhauen und so weiter, die aus einem fernen Land gekommen sind, dann selber als Flüchtling unterwegs nach Ägypten. Jahrelang als Flüchtling gelebt in einer fremden Kultur, in einem fremden Land. Und im Herzen das Wort. Im Herzen das Wort, das der Heilige Geist durch den Engel zu ihr gesprochen hat. Es war doch Stoff für einen Krimi, oder? Oder mindestens für einen sehr guten Zeitungsartikel. Was macht Maria zu einer ganz besonderen Frau? Sie blickt auf Gott. In allem, was sie tut. In allem, was um sie herum geschieht. In allem Negativen, in einer Anschuldigung, blickt sie auf Gott. Und wir? Rechtfertigung. Wir sind Schweizer, ich habe einen Schweizer Pass, ich habe das Recht zu. Das Thema heute ist wahrhaftiger Lobpreis oder wahrer Lobpreis. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was Gott unter wahrhaftem Lobpreis auch versteht. Viele von uns denken, es sind die richtigen Noten, die guten Instrumente und gute Stimmen. Das macht einen guten Lobpreis aus. Und ich sage euch eins, es ist auch wichtig. Aber es gibt noch etwas mehr. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wo in der Bibel finde ich eine Stelle, wo Gott seine Wertschätzung gegenüber dem Menschen zum Ausdruck bringt. Und was meint ihr, habe ich eine Stelle gefunden? Selbstverständlich, sonst wäre ich ein schlechter Theologe, oder? Ich habe eine gefunden, aber vielleicht ist sie nicht ganz so, wie ihr erwartet. Ich lese sie mal vor. Matthäus 25, Vers 34. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, empfangt als Erbe das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Das tönt noch gut, oder? Da wollen wir mit dabei sein. Jetzt geht die Bibelstelle ein wenig weiter. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Der König wird ihnen zur Antwort geben: Ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist auch Lobpreis. Hat mit Musik nicht mehr viel zu tun. Die Hungernden speisen, die Dürstenden zu trinken gegeben, die Nackten zu bekleiden, die Fremden aufzusuchen, ihnen zu helfen, die Kranken gesund zu machen, die Gefangenen zu besuchen und sogar die Toten zu begraben. Alle diese Gebote sind in einer einzigen Anweisung von Jesus Christus erfüllt. Sie steht in Markus 12, 30 und 31. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und ein zweites ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Höher als diese beiden Gebote steht kein anderes Gebot. Wenn ich also rede oder singe und schöne Worte mache und mein Tun entspricht dem nicht, dann nennt die Bibel mich einen Heuchler. Und das hat mit Wahrheit sehr wenig zu tun. Eigentlich ist es ein Schlag ins Gesicht von Jesus Christus. Wenn unser Lobpreis nur aus Worten besteht. Umgekehrt, wenn unser Lobpreis nur noch aus Werksgerechtigkeit besteht, ist das auch ein Schlag ins Gesicht von Jesus Christus. Denn er hat sein Leben geopfert für dich und aus Gnade bist du gerettet. Und du versuchst das mit eigener Leistung zu kompensieren, dass du seine Gnade nicht brauchst. Unser Reden und unser Tun muss also eine Art Balance finden. Ein Ausgleich. Das heißt, dass unser Reden unserem Tun entspricht und unser Tun mit unserem Reden untermalt wird. Worte und Taten sollten in Einklang kommen. Und darum findet der Lobpreis nicht nur am Sonntag statt, im Gottesdienst, sondern als Christen haben wir eine 7-Tage-Woche. Oh, das hört ihr nicht gern. He? Also Sonntag, das sollte genügen, vielleicht Mittwochabend noch für die Kleingruppe. Genügt das wirklich? Ich freue mich, 7 Tage in der Gegenwart meines Vaters sein zu dürfen. Ich freue mich, 7 Tage lang nützlich für ihn sein zu dürfen. Ich freue mich, 7 Tage in der Woche ihm die Ehre zu geben für all das, was er in meinem Leben getan hat. Und als ich meine Frau geheiratet habe, haben wir einen Vers mit auf den Weg bekommen und den gebe ich euch auch mit auf den Weg, weil er ist gut. Jesus sagt in Matthäus 5, 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist eine Ermutigung von Jesus, welche er seinen Jüngern weitergibt. Wir sollen nicht unser Licht unter den Scheffel stellen. Wir sollen uns auch selber nicht ins Rampenlicht stellen. Sondern unser Handeln und unser Reden soll so sein, dass es auf Jesus Christus hinweist. Damit die Menschen auf dieser Erde ihn erkennen können, ihn lieben lernen und ihm vertrauen und ihn preisen. Manchmal kommen mir gewisse Christen vor wie Pfadfinder. Kennt ihr die Pfadfinderregel? Jeden Tag eine gute Tat. Und dann, wenn es abends um 5 Uhr wird und es langsam dunkel wird im Winter und du deine gute Tat noch nicht gemacht hast, beschleicht dich ein schlechtes Gewissen. Und du machst dann noch schnell irgendetwas. Gerade um das geht es eben nicht. Gott geht damit auf seine Weise ganz locker damit um. weil er erwartet nicht, dass wir einen Krampf machen, damit sein Reich gebaut wird. Sondern in Epheser 2, Vers 10 ist es ganz toll beschrieben. Dort steht nämlich, denn sein Gebilde sind wir, also du und ich, geschaffen in Christus Jesus. Und dann steht, zu einem Leben voller guten Taten. Ah, das ist ein Krampf. Nein, der Satz ist noch nicht fertig. Ist gar kein Krampf, die Gott schon bereitgestellt hat. Das heißt, wir müssen die guten Taten nicht machen. Also, schon ein Stück weit, oder? Aber das ist wie wenn ich in die Küche gehe, oder? Also ich kann keine Bündner Gerstensuppe kochen, aber den Beutel aufreißen, heißes Wasser machen und das Zeugs reinschütten, das geht ganz gut. Und das schmeckt auch gar nicht so schlecht. So ist es, die guten Taten zu tun, die Gott vorbereitet hat. Das heißt, es ist nicht schwierig. Und ich muss nicht Rüebli schälen, Herdöpfel schälen und weiß ich was. Also ich kann das, was Gott vorbereitet hat, in seiner Güte und seiner Weisheit, einfach geschehen lassen. Ich muss etwas dazu beitragen, auf jeden Fall. Gastfreundschaft, die Leute dann zur Suppe einzuladen, das ist sicher wichtig. Ich möchte zusammenfassen. Reden und Tun sollte in einer Balance sein. Der Heilige Geist rüstet uns aus und er schenkt uns geistliche Gaben gemäß Galater 5,22. Ich hoffe, ihr könnt die alle auswendig, sonst habt ihr heute Nachmittag Zeit, das nachzulesen, Galater 5,22 und die Folgen. Und er hat uns ausgerüstet, die diakonischen Gaben, die wir heute Morgen in Matthäus 25 gelesen haben, eben auch auszuführen. Und dort, wo diese beiden Dinge zusammenkommen, dort geschieht Lobpreis in einer ausgewogenen Art und Weise. Wahrer Lobpreis. Denn Jüngerschaft ohne Lobpreis ist leer. Lobpreis ohne Jüngerschaft ist auch leer. Jüngerschaft ohne Heiliger Geist ist trocken und traurig und mühsam und schwierig. Euer lieben Pietisten. Lobpreis ohne Wort Gottes und Gebet hat kein Fundament. Dort, wo das alles zusammenkommt in unserem Alltag, dort wird göttliches Leben sichtbar. Und dort überzeugt es die Menschen. Da muss ich nicht wie ein Staubsaugervertreter 1000 Argumente bringen, sondern ich lebe einfach so, wie Gott mich gemacht hat. Und wisst ihr, was da geschieht? Gottes Herrlichkeit wird sichtbar, weil Gottes Herrlichkeit in mir wohnt, weil er die mir geschenkt hat. Zuletzt vielleicht noch einen ganz einfachen Lehrsatz, den ich euch auch mit auf den Weg geben möchte für die kommenden Tage. Lobpreis, und damit meine ich jetzt die Lieder singen, aber auch die Gebete, das Lesen in der Bibel, ist die Energie, um das zu tun, was zu tun ist. Ich sage das noch einmal. Lobpreis, also da, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben, im Gebet, im Bibellesen und im Gesang, ist die Energie, die uns die Kraft gibt, das zu tun, was getan werden muss. Lobpreis sind nicht nur schöne Lieder singen, Lobpreis ist es, die guten Taten Gottes zu verkündigen durch mein Leben. Und Franz von Assisi hat dazu einmal etwas sehr Eindrückliches gesagt. Er hat gesagt, verkündige durch dein Leben immer und überall das Evangelium. Und wenn es notwendig ist, brauche auch Worte dazu. Wir haben eine andere Botschaft für diese Welt. Eine echte, eine tiefe Botschaft. Siehe, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und das Beste, was dir geschehen kann, ist, ein Lobpreiser zu werden in deinem Alltag. Gottes Größe, durch Wort und Tat zu verkündigen, das ist Lebensfreude, das ist Begeisterung, das ist Hingabe und Liebe. Und in diesem Sinne möchte ich jeden Einzelnen von euch aufrufen, sich berufen zu lassen, ein Verkündiger Jesu Christi zu sein. Amen. Ich möchte euch, bevor wir dann in eine Zeit der Vertiefung gehen, einfach noch segnen. Herr, du hast uns gerufen, deine Kinder zu sein. Du hast uns gerufen, Gemeinschaft mit dir zu pflegen. Du hast uns gerufen, die Stimme deines Heiligen Geistes zu hören. Und du hast uns gesandt. Gesandt in unsere Gemeinden, dein Wort zu verkündigen. Gesandt in unsere Familien, dein Wort zu verkündigen mit Taten und mit Worten. Du hast uns gesandt an unseren Arbeitsplatz, in unsere Umgebung, in unser Dorf, in unsere Stadt, in unser Quartier, dort deine Heiligkeit, deine Größe, deine Liebe zu verkündigen. Und Herr, ich möchte das tun. Ich möchte mich aufmachen, jeden Tag neu, deinen Namen den Menschen kundzutun, damit sie in dir Heil finden. Denn du bist für sie gestorben und auferstanden. Christus, unser Herr. Amen.